Das ist schön, dass Sie sich heute Morgen aufgemacht haben und das neue Jahr so beginnen. Da möchte ich Ihnen ein vom Herrn gesegnetes und fröhliches neues Jahr wünschen. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Wir singen miteinander das Loblied: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234, die Verse 1 bis 3. Beten. Lieber Herr, am Anfang dieses Jahres wollen wir dir danken, dass deine Güte und deine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Wir leben von deiner großen Vergebung und danken dir, dass du das Alte und Böse und Ungute zudecken und auslöschen kannst. Und so kommen wir auch jetzt zu dir und bitten dich: Lass du dies ein neues Jahr deiner Führung und deines Segens werden. Und vor dir wollen wir jetzt auch alle Bedrängnisse, alle Ängste, alle Sorgen niederlegen. Wir können es ja nicht hinausführen, aber du bist es, der alles wunderbar zum Ende bringt, was uns heute auch bekümmern mag. Und darum wollen wir das dir jetzt in der Stille, jeder für sich, sagen. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Amen. Unsere Schriftlesung, wenn Sie mitlesen wollen, Jesaja 40, Vers 26 bis 31. Jesaja 40, Vers 26 bis 31. Auch ein Wort der Ermutigung am Anfang dieses neuen Jahres. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus, von der Masse der Sterne am Firmament gesprochen, und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und nun singen wir vom Neujahrslied Nummer 43 die Verse 1, 2 und 3. Den Vers 2a lassen wir aus. 1, 2 und 3. Wir predigen heute über die Jahreslosung. Es steht im Timotheusbrief, in den Bibeln, die aufliegen, auf ihren Plätzen, Seite 219, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Die Jahreslosung ist im Blick auch auf das missionarische Jahr so gewählt. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Es wird mit Recht auch anders übersetzt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist das griechische Wort Sozein, das noch viel mehr ist als nur eine Hilfe, sondern das Retten Gottes. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, mach uns dieses Wort für dieses Jahr ganz wichtig. Amen. wollte ich sie alle hinausversetzen auf eine von der Winterstürmen umgewirbelte See draußen auf die Nordsee, wo einer dieser wilden Stürme tobt und wo die Schiffe mit den Wellen kämpfen, die dann hoch über den Schiffen zusammenbrechen, wo man am Funkgerät hört, dass schon einige Schiffe in Seenot geraten sind, wo der Kapitän mit seinen Offizieren auf der Kommandobrücke steht und besorgt hinausschaut, ob ihr Kurs noch stimmt und ob der Frachter noch richtig in der Linie liegt. Und dann sieht man auf einmal von der Brücke aus Lichter durch die Wolkenfetzen oder durch die Regenwolken leuchten. Es sind die Positionslampen, die Eingangslichter des Hafens. Was bedeutet das für solch eine Mannschaft, die plötzlich mitten im Wintersturm, mitten im Regen und in den aufgetriebenen Wellen auf einmal den Hafen sieht und diese Rettungslichter dort leuchten? Jetzt ist der Weg gewiesen, jetzt kann man in den Hafen fahren. Jetzt ist es klar, wohin die Reise geht, und man atmet erleichtert auf, das hätten wir doch wieder geschafft. Man kann Kurs nehmen, man hat's jetzt noch einmal bestätigt mit seinen Augen, dorthin geht es. Mir kommt es so vor, wie wenn diese Jahreslosung uns auch solche Lichter gibt in der dunklen Nacht, und ich will meine Predigt überschreiben: Leuchtfeuer Gottes in einer dunklen Nacht. Das Erste, ich habe nur zwei Teile, die ich da ableiten will. Das Erste: Gott will retten. Ich bin und bleibe eine Landratte, aber ich interessiere mich immer wieder für Häfen. Und wo ich eine Hafenbesichtigung mitgemacht habe, hat mich das immer begeistert, die Größe solcher Häfen. Ob man da in Rotterdam oder in Hamburg die großen Hafenanlagen besichtigt, ich habe die Zahlen immer im Kopf, wie viel tausend Kranen dort aufgebaut sind und wie groß die Schuppen und die ganzen Lagereinrichtungen sind, wie viel Kilometer Eisenbahnlinien zu solch einem großen Hafen gehören. Wenn man das alles vergleicht mit den Markierungsleuchten, die am Eingang des Hafens stehen, muss man sagen, die Lichter sind eigentlich mit die kleinsten Einrichtungen vom Hafen. Diese großen Scheinwerfer, die hinausleuchten in die Nacht, sind doch sehr, sehr klein. Im Blick auf die großen Schuppen, Hafenanlagen, Quais, im Blick auf die Kranen, die dort stehen. Aber diese Lichter sind die Voraussetzung, damit all die Kranen überhaupt benutzt werden können, damit die Schuppen gefüllt werden können, damit die Eisenbahnwaggons geladen werden können. Ich frage mich immer wieder, ob wir das nicht auch versäumen, unseren Zeitgenossen gegenüber, wenn wir über unseren Glauben reden. Was hilft das, wenn wir unseren modernen Zeitgenossen so viel erklären über den christlichen Glauben, über Gerechtigkeit und Liebe, über den Dienst an der neuen Welt und über die Verantwortung, die man an der Welt hat? Das sind alles wichtige Dinge, aber wenn man ihnen nicht sagt, wie sie in den Hafen können, wo sie diese großen Güter erst beladen können. Den Menschen heute muss das Licht zuerst leuchten, dass sie wissen, dort ist der Weg, dort geht der Kurs lang, dort ist die Richtung gewiesen in den Hafen. Und das ist mir jetzt am Anfang eines missionarischen Jahres wichtig, dass wir durch diese Jahreslosung erkennen, dass wir Menschen den Weg weisen müssen, damit sie überhaupt erst dorthin kommen können, wo sie all die Gaben und Güter finden, die ihr Leben reich machen. Und es fehlt in unseren Tagen so sehr an diesen Positionslichtern, die hineinleuchten in die Nacht, wo Menschen, die ohne Ziel und ohne Kurs auf einer sturmbewegten See kreuzen, wieder wissen, dort ist der Kurs, dort ist der Weg. Da ist mir das erste Licht, das leuchtet. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Die vielen Menschen, die ohne Sinn und ohne Ziel dahin leben, sollen klar finden können, wohin ihr Leben geht. Wenn wir uns für diesen evangelistischen Dienst immer wieder senden lassen, ist uns dies oft nicht bewusst. Dass dies nicht eine Aufgabe zur Mitgliederwerbung der Kirchen ist, das mag nebenher abspringen, sondern das Erste und Wichtigste ist, Gott will es. Diese Menschen, draußen, denen wir in den nächsten Tagen begegnen, denen will Gott helfend begegnen. Gott will sie retten, weil ihr Leben in diesem Zickzackkurs und ohne einen rettenden Hafen, ohne eine Zielbestimmung, ja gar keinen Sinn mehr hat. Gott will es. Und wenn Sie den Mund aufmachen, wenn Sie einen Besuch unternehmen, dann müssen Sie wissen, dass dies unter einer ausdrücklichen Bestätigung Gottes steht. Das ist nicht eine Erfindung von ein paar wenigen Christen, die das als Fimmel im Kopf tragen, sondern das steht unter dem Ja Gottes. Gott will es. Grundsätzlich ja. Jeder Mensch wird von Gottes Liebe gesucht. Und Gott will, dass Menschen mitten in der Nacht dann dieses Licht leuchten sehen und erkennen, das ist der Weg, den ich gehen soll. Da ist der rettende Hafen, da wird mir der Weg gewiesen. Und das Zweite, da muss ich über das Licht reden, das alle sehen können. Man fragt sich ja, warum sind es eigentlich dann nur so wenige? Warum sind es heute Morgen nur einige, wenn doch Gott alle retten will? Nun gab es Bibelausleger, die haben gemeint, dieses alle, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, müsste man anders verstehen. Das sei natürlich mit der Einschränkung gemeint, dass mit dem Wort alle nur alle Auserwählten gemeint seien. Ich kann hier offen sagen, dass ich von solchen spitzfindigen Bibelauslegungen nicht viel halte. Ich glaube, das Wort Gottes ist klar und verständlich. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Warum kommen dann nicht alle Menschen zum Glauben? Man kann es nicht anders erklären als wieder so in diesem Bild, wenn dort am Leuchtturm das Licht aufleuchtet und den Weg in den Hafen weist, dann ist dieses Licht nicht nur das Licht, das heimführt, dorthin an die ruhigen Ankerplätze, sondern gleichzeitig ein Licht, das darauf aufmerksam macht, dass wenn man die Hafeneinfahrt verpasst, dass man dann auf Klippen auflaufen kann. Und das macht mir das missionarische Jahr so unheimlich. Für mich ist die Verantwortung so groß. So klar dieses Licht in die Nacht hineinleuchtet, so gefährlich wird es für viele Menschen werden. Sie werden gerade am Licht ihren Tod sich holen. Was den einen zur Rettung dient, dient den anderen zum Untergang. Evangelisationsdienst ist nicht nur ein Dienst, der hereinholt, sondern auch ein Dienst, der Menschen dazu dient, dass sie sich auf den Klippen ihren Schiffsuntergang holen und stranden. Dasselbe Lichtschein, der zum Leben dient und der zum Verhängnis werden kann. Und da muss ich jetzt näher erklären, wie diese Rettungsaktion Gottes geschieht. Warum können Menschen dort zum Verhängnis kommen? Es wird wahrscheinlich, wenn ich recht sehe, in dieser Jahreslosung oft jetzt nicht ausgelegt, was da steht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wie rettet er denn Menschen? Doch nicht, wie die Feuerwehrleute Menschen retten, indem sie einfach jemanden packen und wegtragen. Die sind so stark. Da verzichtet Gott auf die Anwendung jeder Gewalt. Gott will Menschen retten, indem er sie zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Und mir ist es in der Freude über die Predigt heute, über diese Jahreslosung, ganz wichtig geworden, dass im Mittelpunkt dieser Jahreslosung die Erkenntnis der Wahrheit steht. Wie wir evangelisieren, ist wichtig. Wir sollen Menschen die Wahrheit bringen. Es ist ein Kennzeichen unserer Zeit und unseres Jahrhunderts, eingeleitet schon seit der Zeit der Aufklärung, dass wir kein Verhältnis mehr bekommen zur Wahrheit. Die Frage, was ist denn Wahrheit, ist eine Frage, die durch die Jahrtausende geht, aber die in unserer neuen Geistesgeschichte ganz neu lebendig wurde. Gibt es überhaupt noch Wahrheit? Wer hat denn Wahrheit? Keiner hat Wahrheit. Jeder hat nur ein Stückchen Wahrheit. ist es nicht so im Pluralismus, dass erst die vielen Gruppen miteinander zusammen die Wahrheit ergeben. Jeder für sich hat einen kleinen Ausschnitt, ein Tortenstück aus dem großen Kuchen von der Wahrheit. So ist doch das Verständnis. Und einer mag fragen, fühlst du dich denn so sicher, dass du ausgerechnet meinst, du hättest die Wahrheit allein und die anderen hätten sie nicht? Gehen wir noch einmal zurück, woher kommt diese Wahrheitskrise in unseren Tagen? Man sagt, man könne nicht mehr so wie früher einst das griechische Denken die Wahrheit mit den Gedanken erfassen. Man sagt da in der philosophischen Fachsprache ontisch, wie wenn die Wahrheit gleichsam wie ein Block da liegen würde, den man nur mit seinen Gedanken aufspüren muss. Und dann hat man ihn einmal ausgegraben, dann kann man ihn den Kindern lehren, dann kann man ihn in Büchern beschreiben, diesen Block der Wahrheit. Das haben Christen noch nie gemeint, dass die Wahrheit so wie eine mathematische Formel da liegen würde. Aber es ist gerade bei uns Christen häufig vergessen worden, dass Jesus Christus sich selbst als die Wahrheit bezeichnet hat. Im Johannesevangelium über 50 Mal wird von der Wahrheit gesprochen. Im Neuen Testament über 250 Mal. In dieser ganz wichtigen Bedeutung, dass Gott Menschen rettet durch die Erkenntnis der Wahrheit. Wenn man dann fragt, warum kommen heute so wenig Menschen zum Glauben, dann muss man sagen, weil kein Bezug zur Wahrheit mehr möglich ist. Weil der moderne Mensch das Wissen um Wahrheit verloren hat. Noch der große Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon, der Wende dieses Jahrhunderts, hat gesagt, dass die großen Erweckungen, die großen Aufbrüche des Glaubens immer zusammengefallen seien mit klarer evangelischer Unterweisung in den Kardinalfragen der Wahrheit. Geht das in unseren Tagen überhaupt noch, wo wir gar keinen Mut mehr haben, die Wahrheit so auszusprechen oder zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen? Dann ist uns der Zugang zum Glauben verbaut. Schon im Alten Testament, im Psalm heißt die Bitte, sende dein Licht und deine Wahrheit. Auch wenn wir die Wahrheit nie wie eine mathematische Formel in Lehrbüchern dozieren können, wissen wir, dass Gott Menschen zur ganzen Wahrheit führt. Und es ist nicht wahr, als ob dies nur ein Tortenstück wäre, als ob dies nur ein Ausschnitt der Wahrheit wäre, was jeder erkennen würde, was nur in der Vielfalt mit den vielen anderen zusammen die Wahrheit ergeben würde. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Und diese Wahrheit ist immer ein Enthüllen, ein Offenbarwerden. Darum hat Jesus vor Pilatus sagen können, ich bin dazu gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Und wenn Jesus, der Zeuge der Wahrheit, zu uns spricht durch sein Wort, dann auf einmal erkennen wir Wahrheit. Diese Wahrheit schließt das Fürwahrhalten natürlich mit ein und ist doch viel mehr. Es ist ein ganz neues Lebensverständnis. Es ist eine große Not in unseren Tagen, dass man das Fürwahrhalten immer wieder abwertet. Es gibt kein Glauben ohne Fürwahrhalten. Das Fürwahrhalten allein ist ganz bestimmt noch kein christlicher Glaube, aber es gehört dazu. Was soll ich denn glauben können, wenn ich es nicht fürwahrhalte? Wer von Ihnen Lateinisch kann, der weiß, dass das Wort putare, das Fürwahrhalten bedeutet, aber das Wort credere, die persönliche Glaubensbeziehung mit einschließt. Und es ist für jeden lateinischen Menschen klar gewesen, dass das Wort credere, das Wort putare mit einschließt. Das persönliche Glauben schließt das Fürwahrhalten mit ein. Und es gibt keinen Glaubensbezug mehr, kein credere ohne putare, ohne Fürwahrhalten. Lassen Sie mich viel einfacher sagen, wenn das alles nicht verlässlich ist, was mir Gottes Wort sagt, kann ich auch nicht existenziell glauben. Und darum ist die große Krise des missionarischen Jahres und die große Krise der Mission und die Krise der Evangelisation auch in unserer Christenheit heute eine Anfrage, wie wir selbst zur Wahrheit stehen, die uns Jesus Christus zeigen will. Er hat vom Geist der Wahrheit gesprochen, der uns in alle Wahrheit leiten will. Das kann man nicht anders verstehen, als dass Jesus Christus Menschen Die Wahrheit enthüllt die Wahrheit über sich selbst. Dass man auf einmal seine Lieblosigkeit sieht, seine Versäumnisse am Nächsten, sein verfehltes Leben, die Sinnlosigkeit unseres Daseins. Man versteht die Nichtigkeit der Dinge, man begreift die Not des Sterbens. Man erkennt Schuld, die man vorher geleugnet hat. Das ist die Wahrheit über uns. Da, wo der Geist Gottes uns erleuchtet, anders geschieht keine Evangelisation als durch Wahrheit über uns. Und gleichzeitig Wahrheit über ihn. Wir wissen auf einmal, ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist für mich gestorben. Er kann mir vollgültig Schuld vergeben. Und ich weiß, dass nichts mich aus seiner Hand reißen kann. Wenn er mich freispricht, kann mich nichts mehr verdammen. Auf einmal ist in diesem Glauben das Verwahrhalten mit drin und die Wahrheit wird erkannt. Dann hat Jesus im hohepriesterlichen Gebet noch für uns gebetet, heilige sie, Vater, in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist der größte Betrug unserer Zeit, wo wir das Wort Gottes relativ verstehen. Jeder nur auf seine ganz subjektive Verengung hin, wo Jesus im hohepriesterlichen Gebet noch einmal bekennt, dein Wort ist die Wahrheit. Es ist nie eine Wahrheit wie eine mathematische Formel, das hat noch nie einer gemeint. Aber es ist eine Wahrheit, die uns im Gewissen trifft. Und in dem Augenblick, wo sie uns im Gewissen trifft, ist es auch eine Wahrheit, die uns zum Tun führt. Im Johannesbrief steht dann so viel von dem in der Wahrheit sein. Wenn Jesus gesagt hat, wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme, so kann Johannes dann später hinzufügen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und er sagt, die Wahrheit ist nicht bloß ein Denkakt. Das sagt er gegen unsere neue Zeit, gegen die damalige Gnosis und gegen unser heutiges Denken, das immer meint, mit dem Verstand allein die Glaubensfragen bewältigen zu können, wo er sagt, du bist nicht mehr in der Wahrheit, wenn du deinen Bruder nicht lieben kannst. Und die erkannte Wahrheit wird eben sichtbar und real im Verhältnis zu meinem Bruder, im gelebten Glauben. Dann kann die Bibel so weit gehen, dass sie von der Gemeinde spricht, von dieser notvollen Gemeinde Jesu, wie wir sie auch hier darstellen. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Wenn wir in das missionarische Jahr hineingehen und fragen, was soll denn in diesem missionarischen Jahr geschehen? Ich meine, es sollen gar nicht viele neue Veranstaltungen geschehen. Aber unsere Verantwortung wollen wir neu erkennen. Gott will Menschen retten. Keiner ist ausgeschlossen in ihrer Familie, unter ihren Freunden und Bekannten. Gott will wirklich, alle meint er. Lassen Sie sich das nicht einschränken auf ein paar Auserwählte. Gott will. Aber das Licht, das da leuchtet an der Hafeneinfahrt, deutet auf die Klippen hin. Und die Klippen liegen im Verständnis der Wahrheit. Glaube kann nicht nach seiner Fasson zurechtgeschneidert werden, sondern es gibt nur einen Glauben, der selig macht. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und wer das Wort der Wahrheit hört, der wird vom Geist Gottes in alle Wahrheit geleitet. Wir wissen, dass das, was Johannes so oft sagt, bei uns auch geschehen kann, dass man in der Lüge bleibt. Und dass man so in der Lüge bleibt, dass man die Wahrheit gar nicht mehr erkennen kann. Man hat sich festgelegt auf das Neinsagen und sperrt sich gegen die Wahrheit. Die Klippen an der Einfahrt des Hafens. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es gibt eine furchtbare Verhärtung im Nein zum Aufdecken, zum Enthüllen Gottes, zum in die Wahrheit hineinführen. Das ist unsere Verantwortung im missionarischen Jahr. Dass wir auch wissen, in unserem schlichten Dienst, den wir tun, in unserem kleinen Zeugendienst, geschieht dies, ein Dienst an der Wahrheit. Das ist keine überhebliche Anmaßung, was wir tun, sondern das ist nur der Dank für das, dass uns der Herr selber aus der Lüge in die Wahrheit geführt hat. Seitdem können wir nichts mehr beschönigen, wir wissen, um unsere Versäumnisse, um unsere Schuld, um die Hinfälligkeit des Menschen, um die Ohnmacht, aber wir wissen auch um die große Kraft Jesu. Und das
machten es dann mutig, im neuen Jahr fröhlich von ihm zu reden und zu sagen, ja, das ist die Wahrheit. Und wir wollen Glieder dieser Gemeinde sein, die Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit ist. Es geht auch heute für eine moderne Christenheit nicht anders als durch die Wahrheit. Und in unserer Zeit, wo niemand mehr die Wahrheit kennt, wollen wir als Zeugen Jesu unerschrocken davon sprechen, dass er der Weg und die Wahrheit ist. Amen. Und nun singen wir vom Lied 511, die Verse 1, 2 und 5. Beten. Ach Herr, wir sind auch immer wieder verwirrt durch die vielen Meinungen und Gedanken, die auch in unserem Kopf herumschwirren. Und du kennst auch die Zweifel unseres Lebens. Und wir leiden darunter. Wir wollen dir danken, dass du das Leiden in alle Wahrheit versprochen hast. Und dass du uns immer neu zur Gewissheit bei dir führst. Dass du uns dein Wort klar und verständlich machst, dass du unseren Glauben befestigst, auch in diesem neuen Jahr. Wir wollen dich nun bitten für all unsere Zeugendienste, die wir als deine Missionare in dieser Welt tun wollen. Geh du mit uns, dass wir dein Wort so weitersagen können, dass es Menschen im Gewissen trifft, dass deine Wahrheit so aufleuchtet, dass Menschen davon getroffen werden und umkehren, dass sie die Wahrheit nicht nur im Kopfe tragen, sondern durch ihre ganze Lebenshaltung bestätigen. Und mach uns auch dies immer deutlich, dass das nicht getrennt werden kann zwischen Denken und Tun, zwischen Wort und Tat. Lass es auch bei uns Konsequenzen haben. Wir wollen dich bitten für alle Unternehmungen der Mission und der Evangelisation auch in diesem Jahr. Wir wollen dich für alle Hausbesuche und Gespräche bitten, die auch wir unternehmen. Wir wollen neu erkennen, dass es nicht auf unser Reden oder auf unsere Einflussgabe ankommt, sondern allein auf dein Wirken, auf dein Segnen, auf dein Durchdringen. Herr, öffne du die Türen und nimm du Widerstände hinweg, dass Menschen endlich zum Frieden kommen können. Du weißt auch, die Lieben in unserer nächsten Nähe, oft in unserer Familie, für die wir dich schon oft gebeten haben. Du weißt, wie wir mittragen in ihren Nöten und Problemen, aber du kannst sie zu deiner Wahrheit führen, dass sie endlich in ihrem Leben den Kurs finden, der sie zum Frieden führt. Wir wollen dich auch bitten für die ganze Welt, gerade auch in dieser ungewissen Weltlage in diesen Tagen. Du kennst die ganzen Gefahren, die drohen, Menschen, die in Not sind, Unrecht, das geschieht. Gib uns auch in dem bewegten Ablauf der Zeit Klarheit aus deinem Wort, dass wir erkennen können, was unsere Aufgabe ist, damit wir deine Diener, deine Boten sein können, auch in dieser bewegten Zeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir noch vom Lied Jesu, geh voran. Die Verse 1, 2 und 4. 274, 1, 2 und 4. Ich meine, wir sollten doch noch einen Gruß anfügen, auch an die Kranken, die über die Kassetten an unserem Neujahrsgottesdienst teilnehmen, denn wir dies auch Ihnen gerade zusagen wollen, dass unsere Wege nicht vom Fluch der Zeit bestimmt sind, sondern von Jesus, der uns seine Wege führt und uns auch im Finsterntal seine Nähe und seine Gegenwart so groß machen kann, dass wir überwältigt sind und voll Freude. Ich möchte noch bekannt geben, am Erscheinungsfest ist unser Gottesdienst um 9:30 Uhr. Dann am Sonntag nach dem Erscheinungsfest haben wir wieder den zweiten Gottesdienst um 11:15 Uhr zusätzlich. Wir beginnen dort mit einer dreiteiligen Predigtreihe über Jona, den Mann, der Nein sagte und dann doch ging. Am Erscheinungsfest am 6. Januar nach dem Gottesdienst erzählt Fräulein Richter aus ihrer Arbeit in Österreich. Sie ist dort tätig mit dem Missionswerk Neues Leben in der Kinderarbeit. Sie stammt aus unserer Gemeinde, hatte hier lange mitgearbeitet, auch bei unseren evangelistischen Einsätzen. Und ihre Schwester ist ja im Kindergarten tätig. Sie ist jetzt dort im Missionswerk Neues Leben, um in Österreich Kinderbibelwochen und Kinderevangelisationen durchzuführen. Und sie freut sich, wenn sie ein paar aus der Gemeinde treffen kann, die auch für diese Arbeit im Gebet einstehen, wenn sie sich das vormerken können, wenn sie das noch ermöglichen können, am Erscheinungsfest nach dem Gottesdienst noch etwa eine halbe, dreiviertel Stunde drüben im unteren Saal des Gemeindehauses. Das Opfer heute ist noch einmal für das Gleiche bestimmt wie gestern Abend. Uns bewegt die Pfarrerausbildung in der dritten Welt. Wir hören immer wieder von unseren afrikanischen und asiatischen Freunden draußen über die Evangelische Allianz, dass die Not der theologischen Verirrung so groß ist. Als wir die erste Missionswoche gemacht haben, eins in der Stiftskirche, war damals der Präsident der Evangelischen Allianz, Sam Odunaike, da. Und er hat damals berichtet, sie hätten ein großes theologisches Seminar, wo der Leiter des Seminars, ein christlich-evangelisches Seminar, sagt, es gibt drei Wege zu Gott und alle drei Wege sind gleichrangig. Das ist der Islam, das sind die animistischen Religionen und das ist das Christentum. Und Sam Odunaike sagt, wenn so Theologen schon ausgebildet werden, als seien alle Religionen eben gleich und seien die gleichen Wege zu Gott, nur in verschiedener Form, wie Nathan es in seiner Ringparabel ausgeführt hat, dann ist es Zeit, dass bibeltreue Seminare auch einstehen. Nun gibt es natürlich sehr viel bibeltreue Seminare in Übersee, aber es ist wichtig, so ist die Entscheidung der Evangelischen Allianz gewesen, dort solche Einrichtungen zu stärken. Und wir sind dem Evangelischen Oberkirchenrat sehr dankbar, dass er in Bangui dieses Seminar sehr kräftig gefördert hat und auch hier immer eine große Offenheit gehabt hat, zu helfen. Und da ist noch weiter Unterstützung notwendig in Bangui, in der Zentralafrikanischen Republik, zum Ausbau dieses Seminars, dass noch mehr Theologen aufgenommen werden können und dort ausgebildet werden zum Dienst am Wort. Einheimische Theologen, afrikanische Theologen, die in ihrer Weise und in ihrer Art das Wort Gottes weitersagen. Und nun wollen wir um Gottes Segen bitten. Diese segnende Hand Gottes ruht auf uns, auch im Blick auf dieses ganze neue Jahr 1980. Darum ist es ein Gehen ins Licht, ein Gehen in der Freude, in der Gewissheit, dass er seine Hand auf uns legt und uns segnet. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.